Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Und ich freue mich, dass ich auch mal wieder hier in Ulm sein darf. Ich habe als erst eine Frage an euch alle. Habt ihr schon mal eine Situation erlebt, ihr habt von jemandem eine Einladung erhalten, und ihr dürftet euch auch ernsthafte Gedanken darüber machen, was für ein Geschenk ihr dieser Person bereiten könnt. Diese Person hat eine extrem gute Lebenssituation, es mangelt ihr nichts und aus dieser Sicht gibt es äußerlich kein sichtbares Bedürfnis. Die Person hat alles, braucht eigentlich nichts. Habt ihr schon sowas mal erlebt? Ein paar sehe ich nicken, ein paar wahrscheinlich noch nicht. Also wir haben das auf jeden Fall erlebt und es ist tatsächlich so eine Herausforderung. Da ist man jetzt eingeladen, man macht sich da Gedanken, was kann man jetzt tatsächlich dieser Person schenken? Und in unserem Text, der bereits schon an der Wand ist, ja, da geht es heute ähnlich um eine Situation. Es geht um das Sendschreiben an die Gemeinde zu Laodicea in der Offenbarung 3, und zwar die Verse 14 bis 22. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, dies sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich und ich bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du begleitet wirst und die Schande deiner Blöße offenbart werde. Na. Jetzt haben wir es. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir denn da gerade waren. Deiner Schande nicht offenbar werde und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. So viel mal zum Text. Ich möchte euch gerne ein bisschen jetzt abholen zu diesem Thema. Euch ist es bekannt, die Sendschreiben und so zum geschichtlichen Hintergrund, der Johannes, der Apostel Johannes, der wurde von dem Kaiser Domitian, hier sind die Jahreszahlen von diesem Kaiser, wurde er letztendlich verfolgt, eingesperrt auf der Insel Patmos. So, hier sehen wir diese Insel Patmos hier, mitten in der Ägäis. Und man sieht es hier auch mal aufgetragen, mehrere Gemeinden, die uns sicherlich hier im Hause alle bekannt sind, unter anderem hier auch Laodicea. Und dieser Johannes, der hat direkt vom Herrn diese Eingebung bekommen, was alles geschehen soll. Und ganz am Anfang dieser Offenbarung, was auf uns zukommen wird, sind diese 7 Sendschreiben, wo der Herr eine Botschaft direkt an diese alle Gemeinden gerichtet hat. Ja? Unter anderem natürlich Laodicea. Und wenn man in der Kirchengeschichte guckt und in der Theologie, dann kann man hier auch ableiten, dass hier so die Geschichte in diesen Worten an die Gemeinden, in diesen Botschaften drin ist, wie die Geschichte abgelaufen ist. Und ganz am Ende kommt diese Gemeinde zu Laodicea, die geprägt war durch ein oberflächliches Christsein, durch weder heiß noch kalt, nämlich lau. Und da wollen wir uns heute auch Gedanken drüber machen. Ich möchte euch aber zuvor mal mitnehmen, hier noch ein Bild aus diesem antiken Laodicea. Diese Stadt wurde im 3. Jahrhundert vor Christus von dem syrischen König Antiochus II. Gegründet und nach seiner Frau Laodike benannt. Die Einwohner Laodiceas waren stolz auf ihren Reichtum. Die haben wirklich was geschafft. Ein Großteil ihres Reichtums kam durch den Handel und das Bankwesen zustande. Eine Spezialität war ein schwarzer, teurer Wollstoff, der hier verkauft und zu wertvoller Kleidung und Teppichen verarbeitet wurde. Laodicea war aber auch berühmt für seine medizinische Schule und eine spezielle Augensalbe, die hier aus verschiedenen Bestandteilen zusammengesetzt wurde. Ganz in der Nähe lag auch Hierapolis, welches ja entsprechend heiße Quellen hatte, und manch einer, wo vielleicht schon dort in Griechenland und der Türkei war, der hat es vielleicht schon besucht, bekannt heute unter dem Namen Pamukkale. Laodicea hatte lauwarmes Wasser, das über ein kilometerlanges, ja, unterirdisches Aquädukt floss. Fremde, die daran nicht gewöhnt waren, ja, spuckten dieses Wasser sofort aus. Man konnte es zwar nicht mehr trinken, aber es war gerade zum Baden recht. Eine bestimmte rote Pflanzenwurzel konnte mit diesem Wasser verdünnt werden und dann schwarze Stoffe, tatsächlich purpurfarben, gefärbt werden. So wurden immer mehr purpurfarbene Stoffe im Römischen Reich in Laodicea hergestellt. Damit wurde die Stadt sehr reich. Und 60 nach Christus wurde die Stadt durch ein Erdbeben zerstört. Aufgrund des Reichtums, der hier zustande kam, gelang es allerdings Laodicea, ganz ohne fremde Hilfe wieder aufzubauen. Und das ist sicherlich einzigartig gewesen für die Antike damals. Und wenn wir jetzt auf unseren Text zurückgehen, zu Beginn der Beurteilung der Gemeinde stellt Jesus sich der Gemeinde vor. Und so macht er es auch heute. Uns allen stellt sich Jesus immer wieder in seinem Wort vor. Er stellt sich vor mit diesem hebräischen Wort Amen. Und es ist ein Verbaladjektiv, deren Grundbedeutung fest, zuverlässig, sicher sein bedeutet. Es bestätigt, dass etwas Ausgesprochenes als gewiss und zuverlässig erkannt und anerkannt wird. Etwa in dem Sinn, so sei es. Damit wird ausgedrückt, wie konstant und beständig dieser Herr Jesus in seinem Tun und in seinem Handeln ist. Er wird darüber hinaus beschrieben als der wahrhaftige und treue Zeuge von Anfang der Schöpfung. Damit will er der Gemeinde mitteilen, dass er absolut verlässlich ist, zu seinen Worten steht und auch in der Wahrheit keinen Millimeter abweicht. Das ist gewaltig, nicht verhandelbar und es gibt absolute Sicherheit. Mich persönlich erinnert es in gewisser Weise an die Naturgesetze, die ja im Grunde genommen ganz klar die Leitplanken sind, wie letztendlich alles auf dieser Erde im Universum letztendlich abläuft. Und diese Naturgesetze, die sind nicht veränderlich. Wenn das total veränderlich wäre, dann wäre ja auch unser Leben absolut fragil, unsicher. Und es ist wirklich beeindruckend, gerade in unserer Zeit, wo ja Wahrheit vertauscht wird. Ja, ihr kennt mittlerweile diesen Begriff Fake News. Das hat ja alles ja über den Hinterhof mittlerweile Einzug gehalten in der Gesellschaft. Ja, dass auch bewusst gelügt wird. Ja, da ist es doch wirklich eine ganz große Hilfe und ein großer Zuspruch, dass Gottes Wort und das, was Jesus uns sagt, absolut verlässlich ist. Und ihr kriegt es ja auch in unserer Gesellschaft mit, ja, wie sich vieles verändert, ja, wie plötzlich Menschen selber sich vorgeben, was der Mainstream ist, ja. Ich sage nur Stichwort Gender, ja, alle diese Veränderlichkeiten. Ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft heute immer noch eine große Mehrheit haben, die sowas ablehnt, ja. Aber letztendlich ist es ein Zeichen der Zeit, ja, dass wir in einer Situation leben, wo Orientierung notwendig ist. Und dieser Jesus, der gibt uns die Orientierung. Er stellt sich dieser Gemeinde in Laodicea so vor: Ich bin der Wahrhaftige, der Unveränderliche, auf mich ist Verlass. Und wohl uns allen, der wird es immer wieder erfahren, dass auf diesen Herrn Verlass ist. Und deswegen steht auch darüber diese Klammer Amen. Es sei so. Wir wollen uns jetzt mal mit dem Gedanken beschäftigen, woher kommt ein laues Christentum? Nun, in der Einführung wurde bereits über die Stadt und deren Bewohner einiges gesagt. Die Einwohner waren durch den Handel, gerade mit diesen Stoffen, mit dem Bankwesen reich und stolz auf das Erreichte. Sie waren mit ihrer erreichten Lebenssituation absolut zufrieden und hatten dann auch keine weiteren Bedürfnisse. Die Gemeinde war nicht brennend im Glauben, sondern wankend in ihrem Wandel, also weder warm oder heiß noch kalt. Aus geistlicher Sicht waren sie genau das Gegenteil von dem, was sie meinten zu sein. Sie schauten auf das Erreichte, ihr eigenes Leistungsvermögen, auf die finanziellen Ressourcen und damit ihr irdisches Wohlergehen und waren daher satt. Gott und sein Wirken hatten sie nicht mehr fest im Blick. Somit war ihr Leben von sich selbst und in vielen Bereichen nicht von Jesus bestimmt. Und wenn wir das jetzt vielleicht mal in unsere Zeit transferieren: Unser Land hat nach dem Zweiten Weltkrieg in den 1960er Jahren und Folgejahren einen unglaublichen wirtschaftlichen Aufschwung erleben dürfen. Bekannt wurde es durch das sogenannte Wirtschaftswunder. Ludwig Erhard, auch hier in Ulm und Umgebung war der Name bekannt. Das führte dazu, dass der Wohlstand, sich etwas leisten zu können und nicht knausern zu müssen, fast alle Schichten der Bevölkerung erfasste. Das System der sozialen Marktwirtschaft brachte auch armen Menschen die Grundsicherung. Während dieser Wohlstand von der Kriegsgeneration als Geschenk angenommen wurde, führte er bei den Nachfolgegenerationen dazu, dass die Menschen zunehmend ihre Augen und ihr Herz für vermeintlich bedeutsam erstrebende Dinge öffneten. Die persönliche Karriere, Anerkennung, Macht, Geld und dieses Zauberwort Selbstverwirklichung sind für viele wichtige Ziele. Der große Sprung der Informationstechnologie innerhalb weniger Jahrzehnte führte mit dem Smartphone zu einer totalen Veränderung der heutigen Gesellschaft. Der kleine, rechteckige Computer lässt kaum mehr Wünsche offen und wurde zum ständigen Begleiter vieler Menschen. Social-Media-Dienste schafften in kürzester Zeit neue Abhängigkeiten, fast jederzeit und überall erreichbar zu sein. Die zunehmende Angleichung und Anpassung der Kirchen und Gemeinden an den Zeitgeist, Mainstream, Gender und so weiter und immer weniger werdende klare Verkündigung des Wortes führten zu einer deutlichen Abkehr. Die Wirtschaftswoche meldet, jüngsten Zahlen zufolge gehören den beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland etwa mehr als 40 Millionen Mitglieder an. Davon entfallen 20,9 Millionen auf die katholische Kirche, rund 19,2 Millionen Mitglieder sind evangelisch. Inzwischen sind jedoch auch mehr als 34 Millionen Bundesbürger konfessionslos. Die Wirtschaftswoche schreibt weiter, die moderne Gesellschaft hat kirchliche, zumeist sehr konservative Vorstellungen von gesellschaftlichem Zusammenleben. Viele empfinden diese als überholt. Zwar sind die Verbindungen trotz der Trennung zwischen Staat und Kirche noch immer vielfältig. Breite Teile der Gesellschaft agieren jedoch zunehmend und unabhängig von kirchlichem Leben. Insbesondere junge Menschen haben sich abgewandt. Andere Lebensentwürfe sind dadurch in den Mittelpunkt gerückt. Ich könnte noch viel mehr Punkte aufzählen, aber all die geschilderten Faktoren haben einen Einfluss auf unsere Lebenssituation und auch bis in die Gemeinde hinein. Die Versuchung ist groß, einen christlichen, selbstbestimmten Lebensstil zu führen. Hier stehen die eigenen Vorstellungen und Träume im Mittelpunkt, aber Christus bleibt wenig Raum zur Entfaltung. Ich darf das mal gerade so aufzeigen und euch da auch noch ein bisschen abholen. Jemand, der Christus als seinen Herrn angenommen hat und der sein Leben selbst bestimmt und versucht, sein Leben in eigener Anstrengung zu leben. Er lebt nach Maßstäben dieser Welt. Christus ist zwar in seinem Leben, aber verschiedene Lebensbereiche sind ihm nicht unterstellt. Der Heilige Geist, der in uns wirkt, bekommt nicht den vollen Lebensraum. Ihr seht hier im Mittelpunkt das Ich und hier bewusst für Jesus, Glaube, Bibel, dieses Kreuz im Außenbereich. Und jetzt sind wir uns doch mal ganz ehrlich, was ist das für ein großer Spagat, ein Leben zu führen, wo vielleicht dieses Ich ersetzt wird durch dieses Kreuz. Das mag am Sonntag ganz gut funktionieren, vor allem wenn wir jetzt hier in der Gemeinde sind. Aber morgen sind wir wieder im Alltag. Da kommen die Dinge auf uns zu, die uns beschäftigen, ob betrieblich oder in unserem persönlichen Umfeld. Und wir sind ganz, ganz schnell im Beschlag. Zumindest möchte ich euch hier bekennen, dass es mir so geht. Und es ist immer wieder eine Kraftanstrengung, hier einen Lebensstil zu führen, wo nicht mein Ich im Vordergrund ist, meine Wünsche, meine Bedürfnisse, sondern Christus selber. Also eine große Herausforderung, wo wir auch immer wieder in der Versuchung stehen. Und ich glaube auch, angesichts, wenn ich die Brüder und Schwestern sehe, die in der Verfolgung auf dieser Welt leben müssen, die tagtäglich ausspioniert werden, wo geguckt wird, was machen die, die in Bedrängnis kommen, die von der Familie ausgestoßen sind oder im Gefängnis sitzen, die haben eine ganz schwere Last zu tragen. Aber ich glaube, diese Verführung, dass wir unseren eigenen Weg leben wollen, das ist schon eine große Versuchung. Und der Teufel, der weiß ganz genau, wie er auch uns hier im reichen Westen packen kann. Ich komme zum nächsten Punkt. Jesus tritt der Lauheit entschieden entgegen. Jesus tadelt diese Lebensart ungewöhnlich scharf mit den Worten, ich habe es blau markiert, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist, ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Nichts ist Jesus unerträglicher als diese Lauheit. Warum wohl? Lauheit verkörpert einen nicht authentischen Lebensstil, der mit Unwahrheit behaftet ist und letztendlich zum eigenen Selbstbetrug führt. Äußerlicher Wohlstand und geschaffene, behagliche Verhältnisse lassen einen satt, träge und blind werden. Laue Christen sind nicht wirklich reich in Gott. Sie sind es nur in ihrer Selbstwahrnehmung. Man redet sich ein, man sei reich und ist doch arm, jämmerlich und elend. So beurteilt es der Herr. Lieber kalt als lau. Aus einem Kalten kann leichter noch etwas werden als aus einem Lauen, der satt, träge und müde ist. Jesus möchte Nachfolger, bei denen der Heilige Geist in ihnen wohnt und Raum zum Wirken hat. Damit werden wir zu Nachfolgern, die mit Leidenschaft und Liebe im Leben stehen, Menschen, die reich sind im Herrn. Und das ist jetzt tatsächlich diese von mir schon angesprochene Situation, dass Christus einfach mein Ich mitbestimmt, beziehungsweise ich mich von Christus prägen lasse. Und wie beginnt es letztendlich? Das beginnt am frühen Morgen, indem ich mich schon mal öffne, indem ich mal in seinem Wort lese. Und ich würde euch jetzt gerne fragen, wer liest denn jeden Morgen im Wort? Aber ich mache das jetzt bewusst nicht. Aber das ist so ein Punkt, ja. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, von einem jeglichen Wort, das aus seinem Munde geht. Und wenn ich Christus im Mittelpunkt haben möchte, dann ist es wichtig, hier mich früh morgens schon zu öffnen. Und nicht nur dann, wenn ich meinetwegen meinen Fahrradschlüssel verloren habe und ihn nicht finde und ewig suche und dann voller Hektik sage, Herr, hilf mir. Übrigens eine Erfahrung, die ich schon häufig gemacht habe, dass der Herr wirklich geholfen hat. Wir dürfen ihn anrufen. Also ich will nicht damit sagen, wir dürfen ihn nicht anrufen. Er hilft, aber er möchte uns ja auch gewinnen, dass wir uns öffnen. Und ich möchte euch heute auch gewinnen dazu, darüber nachzudenken, Bilanz heute mal zu ziehen. Ja, wo stehe ich denn in meinem Leben? Ist dieser christliche Glaube vorwiegend nur am Sonntagmorgen, wenn ich ins Kriesbad gehe, oder beherrscht es die ganze Woche mein Leben? Ich habe es vorher schon gesagt, das ist eine Herausforderung. Man muss hier aktiv am Thema bleiben. Aber wie gesagt, ich möchte uns da wirklich fragen, wie sieht's aus? Sind wir da dabei? Und wenn wir nicht dabei sind, wenn wir sagen, das war vielleicht bisher zu oberflächlich, ja, dann möchte ich euch Mut machen. Bleibt da dran, ja, dreht euch wieder ihm zu, ja, und geht auf ihn zu. Er, der Herr, der Unveränderliche, das haben wir am Anfang gesagt, ja, der die Wahrheit ist, ja, der keinen Millimeter abweicht, der wird uns auch weiterführen, der wird uns zur Seite stehen. Jetzt will ich nochmal zurück zu den lauen Christen. Laue Christen sind zu lau, um letztendlich ihren eigenen Zustand zu erkennen. Es gibt eine tolle Geschichte, da blicke ich jetzt mal so die Kinder und Jugendlichen an, und zwar vom Simson. Der Simson, der hatte durch seine Haare Kraft, ja? Und die Kraft des Herrn, die ihm gegeben und geschenkt war, die ist dann, wo mit Gott sozusagen in Clinch gekommen ist, von ihm gewichen. Und er wusste es allerdings nicht. Können wir gerne mal nachlesen, ist ganz spannend. Und so kann es auch den Nachfolgern Jesus gehen. Sie merken es nicht, wie allmählich Lauheit um sich greift. Das ist wie so ein schleichendes Gift. Der Herr fordert uns auf, uns zu prüfen. Wie steht es in meinem Leben, in unserem Leben? Haben wir eine lebendige Beziehung zum Herrn und ein Herz mit Leidenschaft für den Herrn? Ist es uns ein Anliegen, für die Interessen Gottes in dieser Welt einzutreten? Gehen wir an Menschen, die Gott nicht kennen, gleichgültig vorüber? Wer nicht mit einem für Jesus Christus brennenden Herzen die Gelegenheit wahrnimmt, um anderen Menschen die Erlösung in Jesus zu zeigen, ist lau, elend, jämmerlich, arm, blind und bloß. Das sind harte Worte, aber werden wir uns bewusst auch über unseren Sendungsauftrag. Alles, was in unserem Leben den Platz einnimmt, der allein unserem Herrn Jesus Christus gebührt, führt letztendlich zu dieser Verdrängung des Heiligen Geistes. Jesus will der Erste in unserem Leben sein. Sind wir bereit, ihm vorbehaltslos nachzufolgen und jeden Weg zu gehen, den er uns führt? Wo stehst du und ich an diesem Punkt? Lasst uns wach werden, lasst uns aktiv werden und auch unser Leben kritisch beurteilen. Kommt zum Punkt 3, Jesus, der Ratgeber in lauen Zeiten. Und wir lesen nochmals, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, dass du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Es ist ein wunderbarer Herr. Ja? Er zieht als erstes mal Bilanz über die Gemeinde in Laodicea, ja? Dass sie weder warm noch kalt sind, dass sie lau sind, dass er sie ausspäht. Aber er kommt auch mit einem Ratschlag. Er hat eine Lösung für die Situation. Warum hat er das? Weil ihm diese Gemeinde absolut am Herzen liegt. Er will sie nicht aufgeben, diese Menschen. Die sind ihm wertvoll, die sind ihm wichtig. Deshalb wirbt er um sie und gibt nach dieser Bestandsaufnahme wichtige Ratschläge. Sie sollen von ihm das wertvollste aller Elemente, nämlich Gold, kaufen, um besonders hochwertiges Gold zu erhalten, wird das Element letztendlich im Feuerofen einem Reinigungsprozess mehrstufig unterworfen, so dass letztendlich ein hoher Reinheitsgrad entsteht. Heute sozusagen beim Juwelier 24 Karat gemeint oder 999%. Mit diesem Kaufangebot meint der Herr aber nicht vergängliches Gold, welches letztendlich zu einem Sicherheitsproblem führt, weil es gestohlen wird, ja, und nicht aufbewahrt werden kann. Er spricht von einem Gold, welches den Wert des Edelmetalls letztendlich unfassbar übersteigt und auch nicht gestohlen werden kann und letztendlich seinen Wert ewig behält. Jesus hat in seinem irdischen Leben alle Höhen und Tiefen miterlebt und war letztendlich getreu bis in den Tod. Damit wurde er über mehrere Stufen geprüft und geläutert. Er ist der Sieger über Tod und Hölle und hat uns letztendlich mit diesem Tod, mit seiner Auferstehung versöhnt mit Gott. Wir müssen nicht mehr in dieser Feindschaft leben, sondern werden, und jetzt kommt das ganz Entscheidende, zu Gottes Hausgenossen und Erben. So sagt es der Epheser 2, Vers 19. Und er schenkt uns zugleich das ewige Leben. Es ist fantastisch. Und ich glaube, jemand, der in der Verfolgung seit 20 Jahren im Gefängnis lebt, der wird mit solch einem Wort anders umgehen, wie wir, die wir doch in einem reichen Land leben, wo wir auch alle satt werden. Aber wir sollten uns das neu vor Augen führen. Unser Leben endet nicht mit dem Tod, sondern wir haben heute schon die Ewigkeitsperspektive, diesen Blick in das Jenseits hinüber. Und wir sind berufen zu Gottes Hausgenossen und Erben. Wie fantastisch ist das? Dann ist die Rede von weißen Kleidern, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbart werde. Ihr kennt alle diesen Spruch, Kleider machen Leute. Wer kennt den nicht? Hat er doch, wenn man rein die Äußerlichkeiten beachtet, eine entsprechende Relevanz. Gut gekleidete Menschen können allerdings innerlich doch nackt und arm sein, weil ihrer Seele etwas Entscheidendes fehlt. Um vor Gott bestehen zu können, benötigen wir ein besseres Gewand, welches besser ist, als die besten Modedesigner es jemals herstellen können. In einem bekannten Kirchenlied von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf heißt es, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will er vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Durch das Vertrauen in Jesus bekommen wir durch die Aufgabe unserer alten Äußerlichkeiten und der eigenen Selbstgerechtigkeit ohne Geld völlig umsonst bei Gott eine neue Identität. Wir werden von Gott seine Kinder genannt. Das ist ganz fantastisch. Und der letzte Rat ist die Augensalbe, um letztendlich sehen zu werden. Laodicea, wir haben es schon gehört, war berühmt in dieser antiken Zeit für ihre Augenheilkunde und die Salbe. Die Realität war allerdings, die Einwohner sahen nur auf ihre eigene Lebenssituation, drehten sich darin und hatten keinen Blick auf das ganzheitliche Bild, in dem Gott seinen Platz hat. In meinem persönlichen Umfeld bekomme ich immer wieder den Eindruck, dass Menschen sich häufig nur um sich und ihre kleine Welt drehen. Das Leben in seiner ganzen Vielfalt bleibt verschlossen und kann daher auch nicht erlebt werden. Wir können dankbar sein, wenn Jesus uns die Augen geöffnet hat. Dann kann ich meinen eigenen persönlichen Zustand und die Beziehung zu Gott überhaupt erkennen. Und darum möchte man auch bitten, dass uns vielleicht Gott heute und auch in der kommenden Woche ganz neu die Augen öffnet. Wo stehen wir im Verhältnis zu ihm, in unserem Tun und Wirken, in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, im Betrieb, in unserem Alltag? Er hat uns wirklich als Kinder berufen und hat uns auch beauftragt, darin zu wirken, dort Vorbilder zu sein, Leuchttürme zu sein, in einer Zeit, wo so viele Menschen nach Hoffnung fragen, auf der Suche nach Orientierung sind. Wenn sie nicht von uns kommt, von wem soll sie denn dann kommen? Jesus macht laue Herzen heil. Das ist mein letzter Punkt. Und wir lesen hier nochmals blau unterlegt: Welche ich lieb habe, die weiß ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Das haben wir schon mal heute angesprochen, dass Jesus uns letztendlich umwirbt. Ja? Da ist die Rede von Liebe. Ja? Und hier wird Liebe in der Richtung auch ganz klar, ja, gesagt, dass es auch mal weh tut. Hier ist die Rede von Zurechtweisung, Züchtigung. Ich denke, letztendlich hat Jesus wirklich die Möglichkeit, durch seinen Geist zu uns zu sprechen. Wo stehen wir? Und dann gibt er uns auch den Rat, wenn wir was erkennen, dass wir umkehren zu ihm, dass wir zu ihm neu gehen und sagen: Herr, hier sind Dinge in meinem Leben, da war vielleicht die Weiche nicht richtig gestellt, ich bin in die falsche Richtung gegangen oder ich habe mich da auch ein bisschen blenden lassen und so weiter. Das ist die Rede von Buße. Wir dürfen jederzeit zu ihm kommen und er wird uns vergeben. Und dann auch dieses Wort: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen. Ja, er spricht uns an und wir dürfen zu ihm kommen. Er geht uns nach. Also dieser Herr Jesus, der lässt uns nicht allein. Der möchte uns neu zurückgewinnen. Und hier dann die ganz große Zusage: Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Das ist ganz großartig, kaum zu fassen. Ja, hier ist sogar für diese Gemeinde dieses Angebot: Wer herauskommt aus dieser Selbstgerechtigkeit, aus dieser Lauheit und auch überwindet, der neu festmacht, der kriegt diese Verheißung, auf seinem Thron zu sitzen. Es ist unfassbar. Dieses Schreiben an die Gemeinde in Laodicea erscheint uns zuerst als reiner Tadel an die Menschen. Doch spätestens an diesen Stellen wird klar, diese zurechtweisenden Worte und Ratschläge macht der Herr, weil er uns letztendlich liebt. Er zeigt eindeutig, was ihm wichtig ist. Und deswegen dürfen wir zu ihm kommen und er, dieser gute Hirt, der auf seine Schafe, auf jeden einzelnen Acht hat, ja, der lädt uns ein, umzukehren und letztendlich unser Leben neu vollumfänglich von ihm regieren zu lassen. Ich darf nochmal zusammenfassen, über was wir heute so gesprochen haben. Woher kommt ein laues Christenleben? Wohlstand, selbstbestimmter Lebensstil, Heiliger Geist hat wenig Raum zu wirken. Punkt 2, Jesus tritt der Lauheit entschieden entgegen. Lauheit verkörpert einen nicht authentischen Lebensstil, Selbstbetrug. Laue Nachfolger sind nicht reich in Gott. Dann gibt uns Jesus und der Gemeinde zu Laodicea diesen Rat: Er schenkt echtes Leben völlig umsonst. Aufgabe der eigenen Selbstgerechtigkeit. Gott gibt uns eine neue Identität. Er öffnet die Augen, um den eigenen Zustand zu sehen. Und Jesus macht laue Herzen heil. Er klopft bei dir an und möchte neu mit dir beginnen. Er lädt dich zur Tischgemeinschaft ein. Was hält dich davon ab, heute neu bei ihm zu beginnen? Diese Frage, die wollen wir jetzt einfach mitnehmen und ich möchte mit uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, du siehst uns alle und wir kommen jetzt vor dich und vor deinen Thron. Und wir möchten dich einfach bitten, dass du auch in unser Leben hineinredest. Ja, Ja, Herr, und wenn da Dinge in unserem Leben sind, wo wir ja letztendlich in der Vergangenheit und auch aktuell unsere Lebenssituation viel zu sehr und vielleicht auch viel zu wenig mit dir geordnet haben. Herr, du kannst dort deinen Finger drauf legen und zeigen, wo es Dinge gibt, wo du uns näher zu dir ziehen möchtest, wo wir neu uns ausrichten sollen. Hab du Dank, dass wir da nicht alleine sind. Und wir möchten dir auch in ganz besonderer Weise danken, dass du ein liebender Herr bist, dass wir nicht in eine Richtung laufen und dann irgendwann feststellen müssen, wir sind in die falsche Richtung gegangen. Nein, du gehst uns nach und du holst uns neu ab. Und danke auch für dein Reden zu uns in unsere Herzen. Und wir möchten dir auch danken, dass wir zu dir umkehren dürfen und unser Leben neu ordnen dürfen. Und du kannst auch schenken, dass wir gerade in dieser Zeit, wo um uns herum so viel Orientierungslosigkeit und Hoffnungslosigkeit ist, dass wir wirklich zu Leuchttürmen werden können. Und da kannst du uns starke Kraft und Zuversicht geben. Und das bitte ich dich auch für uns alle, für jeden Einzelnen, wo heute da ist. Danke, dass du auch mit uns in diese neue Woche gehst, dass du um uns bist und mit uns. Amen.